Also Nina Varell ist zuständig für die Gewebebank an der Universitätsklinik für Transfusionsmedizin und Zelltherapie. Und sie wird über ein sehr interessantes Thema sprechen, über artifizielle Blutprodukte.
Zu dem Thema habe ich keine Interessenskonflikte. Ich muss aber auch gestehen, dass ich noch nie in meiner beruflichen Laufbahn als Transfusionsmediziner mit artifiziellen Blutprodukten in Kontakt gekommen bin und habe da doch ein bisschen nachlesen müssen. Möchte aber Sie zuerst einmal auf die Zusammensetzung des Blutes ein bisschen und auf die Notwendigkeit vielleicht, warum wir nach Alternativen suchen, hinführen. Also wie wir schon gehört haben, besteht das Blut aus mehreren unterschiedlichen Zellreihen und Flüssigkeiten. Das Plasma, der flüssige Anteil des Blutes, der transportiert die Nährstoffe, der transportiert Stoffwechselprodukte, Bestandteile der Blutgerinnung und besteht zur Hälfte ungefähr aus Wasser, ein bisschen aus Fett, Zucker und Kochsalz und aus der Eiweißfraktion wie Albumin, eben den Gerinnungsfaktoren und den Immunglobulinen. Und die Blutzellen, die bestehen zu ein bisschen was über 40% aus Erythrozyten, 0,1% aus Leukozyten und dann 2% aus den Blutblättchen, den Thrombozyten. Was zeichnet die Erythrozyten aus? Die Erythrozyten sind so eine bikonkave Scheibe, die kernlos ist. Das ist insofern wichtig, weil dadurch sind sie sehr flexibel, sie können sich falten, sie können bis in die kleinsten Gefäße vordringen und die haben dann im Unterschied zu den Erythrozytenkonzentraten doch in vivo eine höhere Lebensdauer von 120 Tagen. Sie haben eben auch keine Organellen, sie können sich deshalb gut deformieren und in der Zirkulation befinden sich ca. 30 Billionen dieser roten Blutkörperchen. Bei ungefähr einem 70 Kilo schweren Erwachsenen wären das 5 Liter Blut, die da im Körper vorhanden sind. Und was machen die Erythrozyten? Die sind für den Sauerstofftransport zuständig, aus der Lunge in die Körperzellen, man nennt das Oxygenierung, und natürlich auch für den Abtransport von CO2 von den Körperzellen in die Lunge, wo sie abgeatmet wird. Und das Sauerstoffmolekül, also O2, bindet sich ans Hämoglobin chemisch und so funktioniert der Sauerstofftransport. Und für die Neubildung der Zellen ist unser Knochenmark verantwortlich und das bildet relativ rasch. 2 Millionen Zellen pro Sekunde können danach gebildet werden. Die Pumpe, der Volkers Herz, das das Blut durch den Körper pumpt, das hat ungefähr 300 Gramm, also ist eigentlich ein relativ kleiner Muskel und der pumpt aber pro Minute 5 bis 6 Liter. Wenn man sich so vorstellt, wie lang so ein Tag ist, dann kann man sagen, dass da 7.000 bis über 8.000 Liter Blut pro 24 Stunden transportiert werden. Und wenn man dann in sich hineinfühlt und sich denkt, hoffentlich hat der Muskel nicht irgendwann genug und pumpt nicht mehr. Also es ist schon faszinierend, was der Körper kann. Die Erythropoese, haben wir gesagt, findet im Knochenmark statt und sie startet mit der hämatopoetischen Stammzelle und in der roten Reihe entwickelt sich der Erythrozyt oder differenziert aus einem Pro-Erythroblasten über die Retikulozytenvorstufen, wo der Kern dann eigentlich immer kleiner wird. Schließlich wird der Kern ausgestoßen. Wir haben die Normoblasten dann und schlussendlich die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen. Und ich habe gesagt, warum gibt es das Thema artifizielle Blutprodukte? Und das wäre hier so eine klassische Hochrechnung. In Österreich werden pro Jahr im ganzen Land 360.000 Erythrozytenkonzentrate verbraucht, 25.000 Thrombozytenkonzentrate und 50.000 Plasmaprodukte. Und wie Sie gehört haben, komme ich aus dem größten Krankenhaus in Österreich und da kann man schon sehen, dass der überwiegende Großteil dieser Blutprodukte auch bei uns im Haus verwendet wird. 35.000 Erythrozytenkonzentrate pro Jahr ist ungefähr der Durchschnitt, über 5.000 Thrombozytenkonzentrate und 14.000 Plasmaprodukte. Und warum brauchen wir so wahnsinnig viel? Weil wir eine große Transplantationsklinik sind vor allem. Also es werden über 100 Lungen pro Jahr bei uns transplantiert, 40 bis 50 Herztransplantationen werden durchgeführt. Es werden natürlich große Operationen durchgeführt und es ist ein großer Unfallschockraum bei uns vorhanden. Also, und die Thrombozytenkonzentrate sind natürlich zum überwiegenden Großteil auch für die hämatologischen Patienten, onkologischen Patienten und nach Stammzelltransplantation vorgesehen. Der Volker hat vorhin schon erwähnt, dass unsere Blutprodukte relativ sicher sind, dass man manche Blutprodukte auch sehr gut pathogen inaktivieren kann. Erythrozytenkonzentrate sind noch nicht so ganz einfach zu pathogen zu inaktivieren. Es ist auch wirklich sehr kostenaufwendig, wenn man denkt, man muss 350.000 dieser Blutprodukte zusätzlich bearbeiten. Aber mit einem Blutsicherheitsgesetz und mit den ständigen Verbesserungen und den besseren Fragebögen und auch der besseren Verantwortungsbewusstseins unserer Spender konnte man doch die Risiken einer Infektionsübertragung deutlich senken. Also man sieht, dass Hepatitis B ist noch 1 zu 1 Million das häufigste HIV mit 1 zu 5 Millionen und Hepatitis C mit 1 zu 10 Millionen. Die Zahlen schwanken immer ein bisschen, je nachdem, wo man nachsieht. Wenn man sich aber jetzt überlegt, dass wir Österreich ungefähr 9 Millionen Einwohner haben und man ungefähr 300 bis 350.000 Erythrozytenkonzentrate pro Jahr verbraucht, ein Spender pro Jahr eigentlich nur 3 bis 4 Mal spenden kann, je nachdem, wie gut auch der Hämoglobinwert ist, und wir aber auch nur zwei Drittel der Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren sind, das ist das Spendealter eigentlich, das normale, dann kann man sagen, dass nur also weniger als 200.000 Produkte von den Vollblutspenderinnen zur Verfügung gestellt werden, von den, die dann, also 3% der Bevölkerung quasi versorgen, dann eigentlich alle anderen, die das Blut brauchen. Und das bringt uns irgendwann einmal sicher in ein größeres Problem. Das kennt man schon in Deutschland, dass man da auch irgendwie ein bisschen Vorkehrungen treffen muss, dass man weniger Blutprodukte entsorgt, dass man die Auswahl besser trifft, die Indikationsstellung und eigentlich sorgsam mit den Ressourcen umgeht. Warum besteht noch Bedarf an Blutprodukten? Weil wir nicht nur einen Spendermangel haben, das sehen Sie im unteren Bild, aber wir haben auch öfters einen Mangel an speziellen Blutprodukten, an speziellen Blutgruppen. Da gibt es eben auch immer wieder Aufrufe des Roten Kreuzes und natürlich die Blutgruppe, die in Österreich am häufigsten vorkommt, ist die Blutgruppe A. Natürlich verbraucht man da auch am meisten. Und wenn wir eine Pandemie haben oder ein Problem haben, dann natürlich auch die Blutgruppe am meisten wird nicht gespendet, weil eben die Spender nicht kommen. Und man sieht, dass natürlich dann auch noch die Blutgruppe AB negativ, das ist nur 1% der Bevölkerung, aber wenn wir da zu wenig Spender haben, dann können wir diese Patienten nicht gut versorgen. AB ist zwar der Generalempfänger quasi an Erythrozytenkonzentraten, weil im AB-Plasma kein Antikörper ist, aber bei der Blutgruppe 0 negativ zum Beispiel, die nur 6% der Menschen haben, habe ich eigentlich nicht wirklich viel Auswahl, ein anderes Blutprodukt zu verwenden. Und was natürlich total cool wäre, ist, wenn man Erythrozyten entwickeln könnte, die man jedem geben kann, ohne auf das AB0-System zu achten und vielleicht auch welche, die man generieren kann, die sind dann nicht artifiziell, wo man gewisse Antigeneigenschaften vielleicht auch wegschneiden kann, die, wo Patienten Antikörper haben, respektive wenn man spezielle züchten könnte für Patienten mit Rare Blood Groups, wo wir eigentlich dann auch international schon nach Blutkonserven suchen müssten. Blutersatztherapie, jetzt als artifiziell, wird definiert als eine Substanz, die sauerstofftransportierende Funktion des Blutes übernehmen kann, aber eben künstlich ist, nicht aus dem Menschen kommt. Die artifiziellen Sauerstoffträger können dann entweder zellfreie, modifizierte Hämoglobinlösungen sein oder synthetische Emulsionen, Perfluorcarbone sind das in diesem Fall. Die Anforderung an artifizielle Sauerstoffträger ist, dass sie funktionieren müssen, das heißt, es muss gewährleistet sein, dass die Sauerstoffversorgung äquivalent zum Vollblut- oder Erythrozytenkonzentrat stattfindet und auch der Abtransport von CO2 aus dem Gewebe, das ist natürlich auch essentiell. Die Herstellung sollte voll synthetisch funktionieren und in großen Mengen. Es sollte das Infektionsrisiko wegfallen. Man muss unabhängig sein oder ist unabhängig durch, von der Spenderbereitschaft der Bevölkerung. Und die Anwendung kann auch Blutgruppen unabhängig sein, weil ich ja nur einen Sauerstoffträger verabreiche. Dann wäre es wirklich gut, wenn man das lang lagern könnte. Also nicht nur 42 oder 49 Tage, sondern viel, viel länger. Vielleicht sogar ohne Kühlung, weil auch das kann ein Problem sein. Und damit hat man auch einen Benefit in Entwicklungsländern, bei Katastrophen, in Kriegsgebieten. Man kann weit im Voraus produzieren und man kann infundieren, ohne dass man aufwärmen muss oder Plasma auftauen. Und dann soll es auch noch lange im Gefäßsystem zirkulieren, lange wirken, wenig Nebenwirkungen haben, soll keine Immunreaktionen hervorrufen, wie wir vorher gehört haben, keine Toxizität haben, keine Vasokonstriktionen verursachen. Zu den zellfreien Hämoglobinlösungen habe ich in der Literatur das gefunden. Einerseits kann man die aus überalteten Erythrozytenkonzentraten herstellen, wo ja durch die Hämolyse das HB frei wird. Und in den 60er Jahren hat man begonnen zu etablieren auch freie Hämoglobinlösungen aus Rinderblut. Was ist aber das Problem? Das Problem ist, dass freies HB zerfällt und in Alpha und Beta die Meere und die verstopfen die Nierentubuli und führen zu einem Nierenversagen. Dann hat freies HB unangenehmerweise auch eine sehr hohe Affinität zu NO, was zu einer Vasokonstriktion führt und dadurch aber auch zu einer oder zusätzlich zu einer Aktivierung der Blutgerinnung, was dann in manchen Studien ein Risiko für einen Herzinfarkt gesteigert hat. Und auch blöd ist, dass das freie HB eher als Sauerstoffspeicher fungiert, weil die Sauerstoffaffinität kann nicht gut reguliert werden. Dazu braucht es nämlich das 2,3-Biphosphoglycerat, das fehlt. Und die Strategien, diese freien HB-Lösungen nutzbar zu machen, waren, dass man die Dissoziation von Hämoglobin durch Polymerisation verhindern zu versuchen hat und dass man das freie HB versucht hat einzukapseln in Liposomen zum Beispiel oder Polymerkapseln, damit eben dieses freie HB nicht toxisch ist. Hier zeige ich Ihnen jetzt zwei Folien, die sind ein bisschen überladen, das weiß ich. Ich wollte nur ein bisschen Informationen zum Lesen draufbringen. Das sind präklinische Pipelines gewesen von diesen hämoglobinbasierten Sauerstoffträgern. Einerseits hier jetzt ohne eine synthetische Erythrozytenmembran. Und da sieht man zum Beispiel gleich bei dem ersten Hemoxicarrier, dass das ein unverändertes Hämoglobin aus dem Watt- bzw. Regenwurm generiert worden ist. Und im Tierversuch hat man eben gute Transporteigenschaften für Sauerstoff gesehen und gesehen, dass das hypoxische Gewebe gut mit Sauerstoff versorgt worden ist. Das Oxivita ist aus dem Rinderhämoglobin entwickelt, das positive Ergebnisse gezeigt hat, auch in einem Nagermodell, in einem Rattenmodell, wo der hämorrhagische Schock untersucht worden ist. Ein anderes pegyliertes Rinderhämoglobin wurde auch im Mausmodell bei hämorrhagischem Schock untersucht und man konnte sehen, dass es neuroprotektiv ist, wenn ein Schädelhirntrauma zusätzlich vorliegt. Und dann gibt es diese Artificial Red Cells, die mit einem polymerisierten Rinderhämoglobin verlinkt mit Katalase und Carboanhydrase sind. Und die konnten zeigen, dass im hämorrhagischen Schock auch das CO2 erfolgreich abtransportiert werden konnte. Und dann gibt es Untersuchungen mit Substanzen, die mit synthetischen Erythrozytenmembranen umgeben sind. Das sind eben diese Liposomenvesikel zum Beispiel, die mit humanem HB gefüllt werden, die HB-Vesikels, die auch im Rattenmodell beim hämorrhagischen Schock angewandt wurden. Dann gibt es die Neo-Red-Cells, die auch mit Liposomen gefüllt mit humanem HB sind, wo man zeigen konnte, dass wenn man 86% des Blutvolumens in einem Nager austauscht, dass da das erfolgreich ist. Und dann hat die Firma aber einen anderen Weg gewählt und hat das LEH produziert, eben auch Liposomen, wo man gesehen hat, dass es auch neuroprotektiv ist. Und dann gibt es noch die Hämoglobin-Particles, wieder aus dem Rinderhämoglobin, die auch im Rattenmodell zeigen konnten, dass wenn man 20% des Blutvolumens austauscht, dass das gut vertragen wird. Aber wie gesagt, nur präklinische Modelle. was ist klinisch getestet worden von diesen artifiziellen Sauerstoffträgern? Da sind sehr viele getestet worden. Ich will das kurz zusammenfassen, dass die meisten Studien aber abgebrochen worden sind, weil es eben starke Nebenwirkungen gegeben hat, weil es finanzielle Probleme gegeben hat und die Sponsoren einfach mit diesen Studien nicht mehr weitergemacht haben. Ein anderes Präparat, zu dem ich aber auch eine Studie publiziert gefunden habe, ist das Sanguinate. Das ist ein pegyliertes, bovines Carboxyhemoglobin, das CO-frei ist und das auch antiinflammatorisch wirkt. Und da war eine Phase 1-Studie, die beendet werden konnte ohne Komplikationen. Und da ist eben speziell auch erwähnt, dass in dieser Studie eine Patientin, Zeugin Jehovas, mit Sichelzellanämie erfolgreich behandelt wurde. Und Sie wissen ja alle, dass bei dieser Bevölkerungsgruppe oder Patientenkohorte die Verabreichung von Blut völlig unmöglich ist. Also die würden alles machen, aber Blut würden sie nie nehmen wollen. Es gibt ja noch eine Phase 1b-Studie mit Sanguinate, die in Panama und Kolumbien durchgeführt wurde, auch bei Sichelzellpatienten, die Ende 24 erfolgreich abgeschlossen wurde. Eine weitere Phase 1-Studie, auch bei Sichelzellanämie, die gezeigt hat, dass es sicher ist. Die Wirksamkeit in der Phase 2 wurde auch untersucht bei vasookklusiven Krisen, also eines der schweren Events bei Sichelzellanämie, wobei ich aber keine publizierten Ergebnisse gefunden habe, sondern diese Studie nur gelistet gefunden habe im Clinical Trial Gov und eben die Studie erklärt wurde und die Laufzeit angegeben wurde. Und dann hat es eine Phase-2-Studie in den USA gegeben, die bei Patienten mit zerebraler Ischämie nach Subarachnoidalblutung eingesetzt worden sind, aber auch hier habe ich keine publizierten Ergebnisse leider gefunden. Zu der zweiten Substanz, den Perfluorkarbonen, ist zu sagen, dass die eben synthetisch sind, vollständig halogenierte Kohlenstoffverbindungen, die keine toxischen Metabolite bilden, die aber nicht wasserlöslich sind und daher in Blut sich nicht vermischen. Man muss sie als Emulsion IV anwenden. Sie haben aber ein hohes Lösungsvolumen für Gase und sind daher gut geeignet für den Transport von respiratorischen Gasen. Die Gase lösen sich basierend auf diesem Henrischen Puyot-Gesetz in Abhängigkeit von Gaspartialdruck auf. Allerdings muss man sagen, dass man fast reinen Sauerstoff zur Beatmung benötigt, um diese Perfluorkarbone aufzusättigen. Sie lösen aber auch andere Gase, das heißt, es kann auch CO2 aus dem Gewebe abtransportiert werden, was ja eigentlich theoretisch wichtig ist. Und man kann auch das Kohlenmonoxid bei zum Beispiel Rauchgasvergiftungen eliminieren. Präklinisch in der Pipeline gibt es da gar nichts. Die Studien sind aber leider auch hier meist wegen unzureichenden Studienprotokollen von der EMA und der FDA nicht zugelassen worden. Hier habe ich Ihnen noch den Sauerstoffgehalt in Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck mitgebracht. Man sieht hier für Blut, das wäre diese Kurve hier oben, das ist so eine typische sigmoidale Bindungskurve und man sieht für das Plasma hier unten, für die Perfluorane und fürs Oxygen hier, dass es eine lineare Bindung ist und dass man eigentlich mit dem O2-Gehalt sehr hoch gehen muss, damit eben die Aufsättigung gut funktioniert. Das heißt, all das kann man eigentlich im klinischen Alter gar nicht verwenden oder es wird nicht verwendet. Komme ich kurz zum gezüchteten Blut. Was ist da die Herausforderung eigentlich? Also wir haben ja gesagt, die Erythrozyten entwickeln sich aus der hämatopoietischen Stammzelle. Sie differenzieren, es kommt zur Enukleation, also der Kern wird ausgestoßen und wir müssen sie eigentlich wirklich hochskalig expandieren, damit wir ausreichend Zellen gewinnen können. Und das ist ein bisschen schon beim Volker angeklungen, wir müssen natürlich eine konforme Herstellung nach den geltenden Gesetzen und Vorgaben durchführen und das wäre hier GMP, das natürlich sehr viele Ressourcen bindet, also finanzielle Kosten vor allem eben verursacht. Und eine weitere Herausforderung ist natürlich, dass die Zellen, wenn sie kultiviert sind, dann auch noch länger leben, funktional sein müssen und sicher sein müssen. Und man kann jetzt natürlich Zellkulturen machen und das kennen wir, wenn wir in der Transplantation arbeiten, dass wir zum Beispiel die Funktionalität des Transplantats, Knochenmark, Blutstammzellen, Nabelschnurblut, in eine in ein Kulturmedium geben, mit Wachstumsfaktoren versetzen und schauen, was innerhalb von 2 Wochen ungefähr an Kulturen wachsen, ob sich alle Zellreihen entwickeln. Und wenn man die Zytokine ein bisschen modifiziert, dass man in eine Zellreihe mehr triggert, wie man hier, wenn man Erythropoietin zum Beispiel dazu gibt, IL-3, Stammzellfaktor, dann kann man die hematopoietische Stammzelle zur Differenzierung bringen. Und man sieht hier nach 18 Tagen circa, dass sich Erythrozyten bilden. Man sieht, dass es zu einer 100.000-fachen Expansion kommen kann, aber man sieht, dass das Endprodukt dann trotzdem nur einen Suppenlöffel voll Erythrozyten darstellt. Aber es gibt auch, das ist vor 2 Jahren oder eineinhalb Jahren gezeigt worden, eine Studie, die, Entschuldigung, das flimmert nur so, dass ich da nicht lesen kann, wo Erythrozyten im Labor generiert worden sind und auch infundiert wurden, also die erste Anwendung eigentlich in einem Probanden. Das ist die sogenannte RESTOR-Studie und dieser Erythrozyt, der da abgebildet ist, ist einer aus dieser Studie, also mit einem Elektronenmikroskop fotografiert. Wie ist die Studie aufgebaut? Also die Studie ist initiiert worden vom NHS Blood and Transplant in UK gemeinsam mit der University of Bristol und anderen Kliniken zusammen und ist eine randomisierte, kontrollierte Phase-1-Studie mit Crossover, wo gesunde Probanden eingeschlossen werden und hier Blutspender sowohl Blut gespendet haben, als auch Knochenmark punktiert worden sind und man Zellen gezüchtet hat im Labor und dann wurden die, oder werden, weil die Studie läuft ja eigentlich noch, werden die Empfänger randomisiert, ob sie zuerst das gezüchtete Blut bekommen oder zuerst eben das normal gewonnene Blut einer Blutkonserve und dann wird eben die Haltbarkeit oder die Lebensdauer der in vivo vorhandenen transfundierten oder verabreichten Zellen gemessen. Ziel ist es natürlich, dass die Zellen länger im Blut verbleiben, weil sie eben junge Zellen sind, wenn sie gezüchtet sind. Wir haben ja gesehen, die Lebensdauer ist 120 Tage, eine Blutkonserve eben nur so um die 42 Tage. Das heißt aber, dass die Patienten dann schlussendlich, wenn das wirklich in Patienten geht, weniger Blut brauchen und dann eigentlich die Eisenüberladung auch geringer ist. Das Problem ist natürlich, dass wir sehr wenig Blut generieren können aus einer hematopoietischen Stammzelle, weil die schon ein bisschen differenziert ist und sich nicht mehr selbst erneuern kann, also es ist eine limitierte Quelle. Wir würden da lieber eine pluripotente Stammzelle haben, die eher unlimitiert ist, die sich selbst noch erneuern kann und da mehr Zellen kultiviert werden können. Und da hat es eben den Nobelpreis vor einigen Jahren gegeben für einen japanischen Kollegen, der gezeigt hat, dass man diese pluripotenten Stammzellen, also dass die induziert werden können, wenn man sie künstlich reprogrammiert und durch gewisse Transkriptionsfaktoren, die von den Körperzellen eben angestoßen werden können. Und man sieht hier die Ziele dieser Herstellung der Erythrozyten aus diesen induzierten pluripotenten Stammzellen. Wir wollen halt eine bessere Ausbeute haben bei einer Kosteneffizienz. Es sollen die Reifung der Erythrozyten optimiert werden, also es soll ja kein Zellkern mehr vorhanden sein. Das ist relativ schwierig, diese Enukleation zu generieren. Und natürlich soll auch die In-vivo-Reifung untersucht werden und das Überleben. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Blutbedarf unserer doch eher überalterten Bevölkerung stetig steigt, aber die Spenderpopulation leider, die diese Population, die älter ist, versorgen soll, abnimmt und wir nach alternativen Versorgungsmöglichkeiten auf jeden Fall suchen müssen. Ich konnte Ihnen zeigen, dass die artifiziellen Sauerstoffträger bis dato das Ziel eigentlich komplett verfehlt haben, dass Patienten wirklich versorgt werden können. Es gibt kein zugelassenes Präparat und die meisten Studien sind leider auch eingestellt worden. Zukunftsträchtig ist sicher die Alternative der Züchtung von Erythrozyten im Labor, die aus Stammzellen bzw. induzierten pluripotenten Stammzellen durchgeführt werden kann. Bis dato haben wir leider das Problem, dass wir noch nicht ausreichende Mengen zur Patientenversorgung generieren können und das ist eben, was ist es? Es ist so, dass eine Konserve ca. 350 Milliliter hat und wir mit den jetzigen Methoden ca. 3 Milliliter Blut generieren können. Das ist ungefähr 1% einer Konserve, also das reicht nicht mal für einen Neonaten aus, glaube ich, Volker. Ja, und damit möchte ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf Fragen.
Vielen Dank, Nina, für den schönen Übersichtsvortrag. Mein Eindruck ist, dass es ein sehr frustrantes Thema ist, das zu entwickeln. Und ich weiß nicht, wie man es jetzt von 3 Milliliter auf 350 Milliliter für einen Patienten das expandiert. Mhm. Gibt es Fragen im Publikum, bei den Anwesenden? Im Chat gibt es nur eine Meldung. Mit bestem Dank auch für den zweiten Vortrag, welcher sehr lehrreich und interessant vorgetragen wurde. Ich hätte aber, wenn sonst niemand Fragen hat und da auch nichts ist, hätte ich noch ein paar Fragen an dich. Was mich sehr fasziniert hat, ist die Zeugin Jehova, die Zeugin Jehovas, die bovines Hämoglobin gekriegt hat. Das heißt, menschliches Blut verweigern sie, aber vom Rind nehmen sie es.
Offensichtlich.
Oder ist es Ihnen nicht gesagt worden?
Naja, das musst du in einer Studie ja sowieso, also in einer Studie musst du die Leute schon aufklären. Es ist halt jetzt die Frage, ich bin jetzt da kein Experte bei Zeugen Jehovas, außer dass wir sehr viel zu diskutieren haben mit dieser Religionsgruppe, weil man natürlich die Kinder auch gerne gut versorgt haben möchte. Das ist, glaube ich, schon immer ein Problem. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da um eine Zelle geht, die als Zellverband ist und ob ein Teil, quasi ein Hämoglobin alleine, was keine Blutzelle ist, vielleicht verwendet werden kann, da kann ich leider dazu nicht sagen, aber es gibt ja dann oft so spezielle Definitionen.
Gut, ich habe noch eine Frage zu dem Restore-Trial. Mhm. Da hat man ja artifizielles Blut verwendet.
Artifiziell nicht, es ist gespendetes Blut und gezüchtetes Blut.
Bitte?
Und? Gezüchtetes Blut und gespendetes Blut.
Also ist ja, aber aus dem, gezüchtetes
Blut. Ja, aber gezüchtet ist nicht artifiziell. Artifiziell ist künstlich.
Aber das heißt, gezüchtet, das können auch nicht 3 Milliliter gewesen sein.
Ja, das war aber jetzt nur eine Probandenstudie, wo man eben einfach nur schauen möchte, ob die Zellen länger bestehen bleiben.
Und die letzte Frage, die ich noch hätte, ich habe da gesehen, da gibt es ja Rinderhämoglobin und es gibt das Würmerhämoglobin. Ja. Nach welchen Kriterien sucht man sich welche Tiere aus, das funktioniert?
Also das kann ich dir leider überhaupt nicht sagen, aber das sind Studien, die so in den 80er Jahren durchgeführt worden sind. Die einzigen aber, die irgendwie in einem sehr netten Übersichtsartikel 2015 publiziert worden sind. Und ich habe mir gedacht, das habe ich noch nie gehört, dass man von Regenwürmern was nehmen kann und IV verabreichen.
Kriegt man wahrscheinlich auch nicht mehr als 3 Milliliter.
Das ist ganz sicher.
Und ich meine, ja, okay. Gut, bitteschön.
Amma ist mein Name, möchte mir erlauben, eine Anmerkung zu Ihren Äußerungen hinsichtlich der Jehovas Zeugen, dieser Religionsgruppe. Die waren ja nicht gleich eine Religionsgruppe, sondern zuerst eine Sekte und sind dann in Österreich als Religionsgruppe anerkannt worden. Damit ist aber die Situation wesentlich einfacher, weil erstens gibt es höchstrichterliche Entscheidungen, dass bei Kindern diese Frage nicht relevant ist. Mhm. Und hier ist es organisatorisch vorzukehren, dass wenn also jemand ein Kind bringt, das offensichtlich dieser Religionsgemeinschaft möglicherweise angehört, dann ist das irrelevant, ob die Eltern oder Erziehungsberechtigten dem zustimmen oder nicht. Hier gibt es eine Entscheidung. Das heißt, in so einem Fall müssen Sie als Ärztin, wie bekannt, im Justizbereich anfragen, also am Journaldienst. Die sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Einsatz und damit ist das Problem gelöst, weil denen wird es wird ihnen entzogen, die Aufsicht und damit kann die Ärztin oder der Arzt das entscheiden, aufgrund des Rechtsbeschlusses. Ja,
danke, ich weiß, das ist natürlich dann logistisch gelöst, das Problem, aber es löst unser Problem nicht, weil, weil Sie dann da stehen und Telefonterror haben, Menschen vor Ort haben.
Ach so, das ist
Und wir haben leider dasselbe Problem jetzt, das gibt es leider nach wie vor, dass Leute nur Blut von ungeimpften Menschen haben wollen und das sind wirklich Themen, wo man sehr viel Zeit investieren muss, Und das ist das Anstrengende einfach, muss man sagen.
Kindern ist kein Problem, bei Erwachsenen ist auch keines. Ja. Denn wenn die Person nicht ansprechbar ist, dann gehen sie ja davon aus, dass sie trotzdem im Ernstfall dem zustimmen.
Natürlich.
Und im Nachhinein muss man sich halt an dieser Frage stellen. Das einzige Problem derzeit, meiner Ansicht nach, das ungelöst ist, ist bei der sogenannten islamischen Bevölkerungsgruppe. Denn da sind die Schiiten etwas happiger, wenn die ein Blut von einem Nicht-Schiiten bekommen. Aber bei den anderen, bei den Sunniten, ist das Problem auch mittlerweile gelöst. Also, glaube ich, das Problem.
Blöderweise sind unsere Erythrozytenkonzentrate nicht so ausgewiesen, dass wir das wissen. Aber
Religion steht nicht drauf.
Nein, aber es ist natürlich. Danke.
Es gibt noch einen Kommentar und eine Frage. Der Kommentar ist, das Blut durch Spendealter sollte höher gesetzt werden.
Ja.
Vielleicht kann da noch jemand dazu was sagen. Und die Frage ist, wie wird die Pathogenaktivierung durchgeführt?
Also Inaktivierung ist es, nicht Aktivierung. Aber, nein, also das Spendealter ist jetzt mal 65 und dann kann der Spender schon weiter spenden, wenn er gesund ist, und dann muss er eine jährliche Eignungsprüfung durchlaufen, bis zu mindestens 70. Das wurde raufgesetzt, aber man muss schon sagen, dass exponentiell mit ab 50 Jahren dann eigentlich mit dem Alter auch das Risiko für maligne Erkrankungen und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Also es ist nicht so, dass jeder dann bis 65, 70 auch wirklich noch fit for donation ist. Und die Pathogeninaktivierung kann man natürlich auf verschiedenste Weise machen. Also es gibt für die zellfreien oder erythrozytenfreien Produkte gibt es die Möglichkeit, dass man die Zellen, also das Produkt mit Amatoxicillin, also so einem Photosensitizer, versetzt und dann mit UV-Licht bestrahlt. Das wandert dann in residuelle Leukozyten vielleicht und verlinkt die DNA im Zellkern und verhindert, dass diese Zellen dann eine GVHD auslösen können, wie der Volker erzählt hat. Aber es inaktiviert auch gewisse Pathogene und Viren. Für Erythrozytenkonzentrate muss man andere Systeme verwenden. Da gibt es, glaube ich, dieses Riboflavin, das man einsetzen kann. Und das wird schon auch vom Schweizer Roten Kreuz in Afrika gibt es so ein Krankenhaus, wo das getestet wird, weil natürlich dort eine sehr hohe HIV-Durchseuchung von über 30% oft ist und wir halt dann keine Spender oder die keine Spender haben, mit die infektionsfrei sind für ihre Patienten. Also da gibt es einige Sachen. In Österreich werden Erythrozytenkonzentrate nicht pathogen inaktiviert, aber eigentlich muss man sagen, zu 100% schon fast die Thrombozytenkonzentrate, die wir verabreichen, weil die ein hohes Risiko haben. Die werden ja bei Raumtemperatur gelagert und kurz. Und da gibt es natürlich, können sich Keime sehr gut vermehren, was bei den Eris nicht so der Fall ist. Und Plasma kann man eigentlich auch sehr gut pathogen inaktivieren oder mit Methylenblau versetzen.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar sind ja viele Spender von Spenden ausgeschlossen, wenn sie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen haben. Mhm. Wäre es theoretisch möglich, dass zumindest gewisse Blutprodukte hergestellt werden können, weil die Antikörper sitzen ja jetzt nicht zwingend auf den Erythrozyten, je nach Erkrankung.
Das ist natürlich sehr richtig, und wir haben ja auch bei unseren Stammzellspendern, lassen wir ja auch Spender zu mit Autoimmunerkrankungen, je nachdem, was es für eine ist und wie es dem Spender geht. Also zum Beispiel, was sehr häufig jetzt vorkommt, ist Hashimoto, also eine Schilddrüsenerkrankung. Wenn da die Hormonspiegel in Ordnung sind, also wenn die Schilddrüsenhormone da sind, wenn es keine Cortisontherapie bedarf, dann könnten diese Leute schon spenden. Aber das muss man dann eben im Einzelfall auch immer besprechen. Es gibt so einen österreichweiten Fragebogen und Eignungs- oder Rückstellgründe, damit eben nicht jeder macht, wie er will. Das ist aber auf der höchsten Sicherheit immer ausgelegt. Und wenn man dann jetzt ein spezielles Blutprodukt braucht, weil genau diese Blutgruppeneigenschaft wird jetzt gebraucht und die findet man nirgends, dann kann man das natürlich schon machen, das stimmt schon.
Gut, ich glaube, jetzt ist erschöpfend beantwortet. Vielen Dank nochmal.